Glatt und dunkel glitt die Essonne unter dem schwarzen Hausboot Christabel hindurch, das an einem Kai bei Vert-le-Petit vertäut war. Vor die Fenster der niedrigen Aufbauten waren Vorhänge gezogen. Zu dem Boot liefen Strom und Telefonleitung. Die Blätter des kleinen Gartens auf Deck glänzten vor Nässe. Leichter Nebel legte Höfe um die Lichter auf dem Kai. Die Sterne am Himmel waren nur schwach zu erkennen. An der Einfahrt zum Hafen hielt ein Lieferwagen mit der Aufschrift »Café de l'Est«. An der Gangway des Hausboots saß ein Wachmann. Er hatte eine umgedrehte Holzkiste neben sich stehen, auf der mehrere Stücke Wurst lagen, von denen er sich gerade eines mit seinem Taschenmesser in den Mund schob. Der Mann stand auf und begann, sich die fettigen Hände an seinem Taschentuch abzuwischen, um den Besucher von oben bis unten abzutasten. Doch dann erkannte er Kolnas und ließ ihn mit einer ruckartigen Kopfbewegung durch. Kolnas, alias Kleber, der wirtschaftlich auf eigenen Füßen stand, traf sich nur noch selten mit den anderen. Er wanderte gern mit seiner Schüssel in der Küche seines Restaurants herum, um von allen Gerichten zu kosten, und hatte auf diese Weise in den letzten Jahren einiges an Gewicht zugelegt. Sigmas Milko, dünn und knochig wie eh und je, kam an die Tür der Kajüte und winkte ihn nach drinnen. Der Bootsbesitzer, Vladis Grutas, alias Viktor Gustafsson, saß auf einem Ledersofa und ließ sich von einer Frau mit einem blauen Fleck auf der Wange pediküren. Sie machte einen verschüchterten Eindruck und war schon zu alt, um sich noch verkaufen zu lassen. Grutas blickte mit dem freundlichen, offenen Gesichtsausdruck auf, der häufig Zeichen eines aufbrausenden Naturells ist. Der Skipper spielte an einem Tisch in der Ecke mit einem beleibten, auf Unterarmen und Nacken tätowierten Kerl Karten. Der Tätowierte hieß Müller und hatte ehemals dem SS-Sonderkommando Dirlewanger für Vorbestrafte angehört. Grutas richtete kurz seine hellblauen Augen auf die beiden, worauf sie wortlos ihre Karten zusammenpackten und die Kajüte verließen. Kolnas vergeudete keine Zeit mit Begrüßungen. Dortlichs Hundemarke war zwischen seine Zähne geklemmt. Erstklassiger rostfreier deutscher Stahl. Nicht geschmolzen, nicht verbrannt. Das heißt, der Junge dürfte auch deine haben und meine und die von Milke und Grenz.
»Hast du Dortlich vor 4 Jahren nicht gesagt, er soll das Jagdhaus gründlich durchsuchen?« fragte Milko.
»Wahrscheinlich hat er mit seiner Picknickgabel ein bisschen im Schutt herumgestochert, der faule Sack«, sagte Grutas.
»Und wo steckt er jetzt, dieser kleine Giftzwerg, der Dortlich den Garaus gemacht hat?« fragte Milko.
Kolnas zuckte mit den Achseln. »Eigentlich studiert er in Paris. Keine Ahnung, wie er an das Visum gekommen ist. Jedenfalls ist es ihm gelungen, nach Litauen einzureisen. Ob er sich immer noch dort aufhält oder bereits wieder ausgereist ist, ließ sich bisher nicht in Erfahrung bringen. Sie wissen nicht, wo er ist.«
»Und was ist, wenn er zur Polizei geht?«
fragte Milko.
»Womit denn?« entgegnete Grutas. »Mit Kindheitserinnerungen? Albträumen? Alten Hundemarken?«
»Dortlich könnte ihm erzählt haben, dass er immer bei mir angerufen hat, um mit mir Verbindung aufzunehmen«, sagte Kolnas. Grutas hob die Schultern.
»Der Junge wird versuchen, uns ein bisschen auf die Nerven zu gehen.«
Milko schnaubte.
»Uns auf die Nerven zu gehen? Ich würde sagen, Dortlich ist er ganz gewaltig auf die Nerven gegangen. Dürfte nicht gerade einfach gewesen sein, ihn zu erledigen. Wahrscheinlich hat er ihn von hinten in den Rücken geschossen.«
»Iwanow ist mir einen Gefallen schuldig«, sagte Grutas. »Die Sicherheitsabteilung der sowjetischen Botschaft wird für uns herausfinden, wo unser kleiner Hannibal steckt. Den Rest erledigen wir. Ihr braucht euch also keine Sorgen zu machen.«
Irgendwo im Hausboot ertönten gedämpfte Schreie und das dumpfe Klatschen von Schlägen. Die Männer nahmen keine Notiz davon. »Svenka wird Dortlichs Platz einnehmen«, sagte Kolnas, um zu zeigen, dass er sich keine Sorgen machte.
»Wollen wir es denn?«
fragte Milko. Kolnas zuckte mit den Achseln. »Uns bleibt wohl keine andere Wahl. Svenka arbeitet schon seit 2 Jahren mit Dortlich zusammen. Er kriegt die Deportierten zu sehen und kann diejenigen, die einen anständigen Eindruck machen, für die Displaced Persons Commission in Bremerhaven empfehlen. Und dort kommen wir dann ja an sie ran.« Aus Angst vor der Durchsetzung des Plevenplanes, der eine Wiederbewaffnung Deutschlands bedeuten würde, führte Stalin in Osteuropa im Zuge umfangreicher Säuberungsaktionen Massendeportationen durch. Die wöchentlich verkehrenden Züge transportierten die wie Vieh zusammengepferchten Insassen zu einem erbarmungslosen Tod in den Arbeitslagern Sibiriens oder zu einem elenden Dasein in den Flüchtlingslagern des Westens. Unter diesen verzweifelten Deportierten fand Grutas einen unerschöpflichen Vorrat an Frauen und Jungen. Grutas stand hinter seinen Produkten. Sein Morphium aus medizinischen Beständen in Deutschland erfüllte höchste Reinheitskriterien. Er lieferte AC-DC-Konverter für Schwarzmarkthaushaltsgeräte und nahm an seiner menschlichen Ware alle mentalen Anpassungen vor, die für deren reibungsloses Funktionieren erforderlich waren.
Dieter, wo steckt Dieter schon wieder?
Grutas hämmerte auf dem Unterdeck gegen eine Tür, dann riss er sie auf. In der Kabine saßen zwei verängstigte junge Frauen, jede mit dem Handgelenk an den Metallrahmen ihres Klappbetts gekettet. Dieter, ein Kerl Mitte 20, hielt eine von ihnen brutal an den Haaren gepackt.
»Wenn du sie so hart anfasst, dass sie blaue Flecken kriegen und ihre Lippen aufplatzen, sind sie nicht mehr so viel wert«, sagte Grutas. »Und die da gehört jetzt mir.«
Grutas hob die Decke von einem Klavier und spielte ein paar Töne.
»Ein richtiger Puffklimperkasten. Darauf kann ich auch gern verzichten. Kollners hat einen Bösendorfer für mich aufgetrieben, ein Spitzeninstrument. Hol den Flügel in Paris ab, Milko, wenn du die andere Sache erledigst.«
Ein Schlüssel drehte sich im Schloss, und dann stand Hannibal in der Tür. Er sah abgerissen und müde aus und hielt in seiner Hand einen Rucksack. Lady Murasaki hatte sich vom Bett erhoben.
»Hannibal, ich muss dein Herz hören«, sagte sie. »Roberts Herz ist verstummt, und in meinen Träumen hat auch dein Herz zu schlagen aufgehört.«
Sie ging auf ihn zu und legte ihr Ohr auf seine Brust.
»Du riechst nach Rauch und Blut.«
»Sie riechen nach Jasmin und grünem Tee. Sie riechen nach Frieden.«
»Bist du verletzt?«
»Nein.« Ihr Gesicht berührte die versenkten Hundemarken, die von Hannibals Hals hingen. Sie zog sie unter seinem Hemd hervor.
»Hast du die den Toten abgenommen?«
»Welchen Toten?«
»Die sowjetische Polizei weiß, wer du bist. Inspektor Popi war bei mir. Wenn du unverzüglich zu ihm gehst, wird er dir helfen.«
»Diese Männer sind nicht tot. Sie sind sehr lebendig.«
»Sind sie in Frankreich? Wenn ja, dann liefere sie Inspektor Popi aus.«
»Die Männer der französischen Polizei ausliefern? Warum?« Er schüttelte den Kopf. »Morgen ist doch Sonntag, oder?«
»Ja.«
»Kommen Sie morgen mit mir. Ich hole Sie zu Hause ab. Ich möchte, dass Sie sich mit mir eine Bestie anschauen und mir dann sagen, ob Sie die französische Polizei fürchtet.«
»Inspektor Popi...«
»Wenn Sie Popi sehen, sagen Sie ihm, ich habe Post für ihn.«
»Wo wäschst du dich?«
»In der Dusche unten in der Anatomie, falls sie gerade funktioniert. Dorthin werde ich jetzt runtergehen.«
»Möchtest du etwas essen?«
»Nein, danke.«
»Dann schlaf«, sagte sie. »Ich werde morgen mit dir kommen. Und auch an den Tagen danach.«
Hannibal Lecters Motorrad war eine BMW mit Zweizylinder-Boxermotor, die von der deutschen Wehrmacht auf dem Rückzug zurückgelassen worden war. Sie war schwarz gespritzt und hatte einen tiefen Lenker und einen Beifahrersitz. Lady Murasaki saß hinter Hannibal und ihr Stirnband und die Stiefel ließen sie wie einen Pariser Apachen aussehen. Ihre Hände lagen leicht auf seinen Rippen, als sie sich an Hannibal festhielt.